kann ich ganz kurz deinen Kolumpi-Traumurlaub zusammenfassen. Also erstens, du hast vor den Einheimischen einen Holzscheit hochgehoben. Sie verehren dich jetzt als Gottheit. Zweitens, du hast deine Sesselsucht ist zurück. Dein Gesicht ist angeschwollen. Du siehst aus wie eine Osterinsel.
Ja, genau, so eine Osterinsel. Ja, genau.
Mit Bastian Bielendorfer und Özcan Kosa.
Ladies and Gentlemen, wir begrüßen Sie zu einer neuen internationalen Folge von Bratwurst und Baklava. Denn heute ist mein Freund Özcan Kosa noch auf seiner privaten Lustinsel in Thailand. Ich befinde mich natürlich wieder in Brot und Tätigkeit in meiner Heimat in Köln. Und ich funke raus ein Morsecode der Liebe an meinen Freund Özcan Kosa. Özcan, kannst du mich hören?
Hey, alles geht, Alter. Alles gut. Yeah, man, hier. Liebe Grüße aus Thailand. Koli P. Represent Mother Brothers. Give it up for the nation. Ich muss ja ehrlich sagen, ich genieße das richtig, weil ich hier nicht der Kleinste bin. Erstens. Zweitens.
Ein Gigant. Ein deutscher Gigant ist da. Wer ist dieser riesige Mann, der da um die Ecke
also,
kommt?
Also, es gibt so verschiedene Szenarien. Eins muss ich erzählen. Muss ich auch ein Bild machen und dir das posten. Also die Pissoirs sind hier bis ganz auf dem Boden und das Becken ist eigentlich unten. Das ist für mich schon mal ein Segen. Verstehst du, weil ich so klein bin?
Ein Traum.
Aber
endlich musst du dir keine ja. Bierkiste mehr holen, auf die du dich stellst, wenn du Pipi machen willst.
Aber ja, auf jeden Fall. Aber jetzt kommt's, Basti. Ich hatte Strongest Man Alive Moment, weil es gibt ja immer hohen Wellengang, das weißt du, oder wenn es mal hier ein bisschen stürmt und da ein bisschen stürmt. Dann wird ja alles irgendwie an den Strand angeschwemmt. Und es war so ein, ja, wie soll ich das sagen, so 1,50 Meter Baumstamm. Der so ein, ja, das war schon guter Oschi so. Und der war aber dort, wo die abends die Tische aufstellen. Und jetzt, ich saß da am, da gibt's so einen Tresen, weißt du, da habe ich gerade Mittag gegessen. Und die Mitarbeiter, da waren drei Jungs. Die mussten das ausgraben. Und einer ist ein bisschen älter, der ist so 50. Und die sind halt alle sehr dünn hier, weißt du? Und die haben jetzt einen Stamm halb ausgegraben. Und dann haben die so hingeguckt. Und ich habe gemerkt, okay, die haben jetzt wahrscheinlich die Anweisung bekommen, dass die das Ding halt wegpacken müssen bis zum Abendessen. Und dann haben die so einen Stein geholt, haben versucht, das zu hebeln, haben es nicht hinbekommen. Und dann irgendwann bin ich halt aufgestanden und habe halt den Stamm gepackt und habe den einfach angehoben, Alter. Und es war so ein Moment, die haben mich so angeguckt. Hey, Basti, das war so ein richtiger Yeah, Motherfucker. Und dann sagt er...
Aber du hast dir vorher dein T-Shirt weggerissen, oder?
Natürlich, ich war ja oben ohne, Alter. Natürlich.
Ja, den ganzen Urlaub kein T-Shirt an, auch abends beim Abendessen.
Ich
immer
bin
nur Badehose.
Ich bin hier echt immer in Badehose, Alter. Ich bin voll am Chillen hier.
Geil.
Und das Geile war, er dann so zu mir, you're a really strong man, you're a strong man. Und dann hat er mich so umarmt, you're so strong. Und ich war so, ja, Mann, ja, endlich. Also es waren, also was soll ich sagen, es sind positive Vibes hier. Es ist mega.
Ich stelle mir das gerade so ein bisschen vor, wie so eine Situation, Thor, weißt du, wo der bei Marvel Avengers, wo einer versucht, Thors Hammer hochzuheben, so.
Genau.
So ein bisschen war das wahrscheinlich bei dir, so einfach mit so einer krassen Machismo, wie du einfach diesen, hast du den dann auch so in der Mitte zerbrochen über deinem Knie und dann so geschrien dabei, ja, oder?
Nein, ich habe ihn gegessen. Einfach so.
Sprechen wir noch vom Holzbalken oder vom kleinen Thailänder?
Nee, den habe ich auch gegessen. Nein, aber
alle aufgegessen.
Alles.
Starke deutsche Mann. Die denken jetzt, wir Deutschen sind einfach so krasse Bestien. Das ist einfach, identifizieren die sich als Deutschen? Also können die an deinem Dialekt erkennen, oh, German.
Nee, überhaupt nicht. Also hier ist, das ist so.
Ist eh alles von draußen.
Bro, das ist so international hier. Also die meisten Touristen sind aus Malaysia und Indonesien die Ecke. Und
die haben
sehr,
nicht so weit weg, ne? Das ist so, wie wenn wir zur Ostsee fahren wahrscheinlich, ne?
Nee, sogar noch kürzer. Also Malaysia ist ja wirklich hier ein Katzensprung. Also fährst ja mit dem Boot nur 2 Stunden. Oder mit dem, also eigentlich kannst du direkt mit dem Speedboot rüber. Und viele Chinesen sind hier. Deswegen auch die Speisekarten sind auf Thai, Chinesisch und auf Englisch. Und jetzt habe ich aber gemerkt, Alter, vor 2 Tagen, ich habe das auch gepostet, da hat es geregnet am Morgen. und es war einfach nass und ich stehe hier sehr früh auf. Ich stehe immer so um 7 Uhr auf und dann gehe ich schon nach vorne und gucke mir einfach den Strand an, chill ein bisschen und trinke einen Tee. Und da waren zwei deutsche Typen, Alter, und die haben einfach diesen Handtuch-Style gebracht. Wo ich mir gedacht habe, Alter, ist alles nass. Ist alles nass. Und ihr reserviert euch und es ist sowieso Low Season. Das heißt, es ist fast nichts los hier. Und die reservieren einfach diese Liegen mit Handtüchern. Ey, ich habe mich totgelacht, Alter. Wo ich mir gedacht habe, ich so, das sind bestimmt Deutsche. Und dann später habe ich gehört, so wie die Deutsch miteinander geredet haben. Und es war echt ein bisschen.
Das, bei der Nummer, bei der können, das können nur Deutsche. So, der Deutsche ist um 6 Uhr am Pool und dann wird durchreserviert. Ja. Und ich liebe an Deutschen diese subtile Aggression. Wenn du dann wagst, dieses Handtuch anzufassen, dann ist es so, als hättest du die Tochter geraubt oder aufs Auto geschissen, so, weißt du? Wenn du es wagst, ohne Scheiß, das ist eine, also ich habe das irgendwann auch mal in einem Hotel gemacht so und habe es dann wieder weggenommen, das Handtuch, eine halbe Stunde später, weil ich gedacht habe, so ein Wichser willst du nicht sein. Aber das ist so das Deutscheste des Deutschen, Liegen mit dem Handtuch zu reservieren und das dann über Stunden. Ich war auch schon in Hotels, Tag, wo die weggeräumt wurden, ne, vom Hotel, wo die weggeräumt wurden. Ja. Also wo da wirklich einer stand, der geguckt hat, da liegt eine Stunde lang dieses Handtuch. Und wenn es länger als eine Stunde da liegt, wird es weggeräumt, dann ist es weg.
Ja. Aber das ist doch cool.
Ich finde es auch gut, dass Hotels das machen. Ey, ohne Scheiß. Ich verstehe ja den Gedanken, dass du sagst, ey, ich will um 10 Uhr an den Pool. Und keine Ahnung, um 6 Uhr gehe ich sowieso irgendwie kurz joggen. Und dann gehe ich ja zum Frühstück und dann lege ich schon mal um 6 Uhr dieses Handtuch dahin. Aber es ist einfach, wenn man mal kurz drüber nachdenkt, so hardcore asozial. Das ist einfach so rücksichtslos asozial. Und dass Leute das auch nicht checken, dass das asozial ist. Dass man es einfach nicht tut. Du weiß ich nicht. Das ist so, Menschen sind aber so. Also am Ende sind wir ja alle Narzissten und egoistisch. So. Und ich finde das jedes Mal creepy, wenn Leute das machen.
Das ist auch so das Schlimmste an der ganzen Sache, wo ich mir denke, so hey, du bist nicht der Einzige im Hotel, der Urlaub machen will. Jeder will sich ein bisschen entspannen. Digga, komm doch her, leg dich für 2 Stunden hin in die Sonne. Im Wasser wirst du sowieso bräuner, als wenn du dich die ganze Zeit da brutzeln lässt. Und warum gibt ihr euch den Stress? Weißt du, 2 Stunden, dann kann sich doch jemand anders 2 Stunden dahin legen. Wenn jeder so sozial wäre, dann wird das System auch komplett cool funktionieren.
Ja, aber der Mensch ist halt nicht sozial so. Weißt du, das habe ich jetzt gerade wieder gemerkt. Ich habe ja mein Programm für RTL aufgezeichnet am Wochenende.
Ja, stimmt ja. Yeah, motherfucker.
Ich raus, bling, bling, erstmal meine Crips gezeigt. Man. Was sind nochmal? Nee, Crips ist ein Gebäude, glaube ich, ne? Wie meine Grills. Meine Grills habe ich gezeigt.
Was? Crips ist ein Gebäude?
Ja, Crips ist doch ein Gebäude, glaube ich, oder? Ist Crips nicht, also nein, man kann seine Crips nicht zeigen, weil das nicht ist das nicht am Körper?
Nein. Nee. Crip ist Crip. Achso, du meinst MTV Crips, dann, wo die das Gebäude zeigen. Ja, es gibt ja Bloods and Crips. Die Gangs. Und dann Crips sagt man, glaube ich, zum Haus. Da gab es ja dieses MTV Crips, keine Ahnung. Alter.
Genau, MTV Crips, genau. Jedenfalls, mein Haus habe ich nicht gezeigt, sondern einfach nur represented.
Ja, sorry, bevor wir jetzt weitermachen. Wir zwei sind so die verpeiltesten Typen, Alter. Wir haben so viele Astrophysiker geschrieben, die so, hey, ich hab Durchfall bekommen, während ihr das letzte Mal über Sonne und Mond geredet habt. Die sind ja durchgedreht, Alter. Die sind ja wirklich durchgedreht. Manche haben mir so komplette Formeln geschickt, die so, sorry, es tut mir leid, aber ich konnte es mir einfach nicht mehr anhören. Das war so schlimm. Das war einfach wie wenn du einen Unfall zuschaust. Wenn du weißt, jemand schwimmt aufs offene Meer und da sind einfach 20 weiße Haie. Und du guckst dir das an, so dieses Gemetzel. Du weißt schon, was passiert. Aber jetzt kommen wir mal zu deiner Showaufzeichnung. Wie war es, mein Schatzi?
Meine TV-Aufzeichnung war das wichtigste TV-Ereignis seit der Cobra 11 Sonderfolge, in der Timur Akalay oder wie immer er heißt, aus einem brennenden Mercedes gesprungen ist. Ich fasse es kurz ab. Es war der Hammer. Es war wirklich gut. Es war geil. Es hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Die Leute haben richtig Bock gehabt. Es war Heimat, ne? Duisburg, Marientortheater. Es war wirklich, wirklich klasse. Ich bin sehr happy damit.
Ja, ich freue mich
voll. Aber für dich. Mir ging auch ordentlich der Kackstift, das kann ich dir sagen, ey. Also wirklich. Das ist schon sehr aufregend gewesen.
Natürlich, weil das ist halt so one chance, one opportunity, einfach so. Wenn du das jetzt nicht nutzt, du hast eine Kugel, bam, die muss treffen. Wenn du da nicht ablieferst, Alter, weißt du, das ganze Gewerk, das ist ja so teuer. Du kannst nicht sagen, okay, es war scheiße, können wir morgen nochmal? Du musst da abliefern. Nee. Du musst einfach abliefern.
Lustig, weil du hast ja gerade Lose Yourself vom Eminem zitiert und genau das habe ich vorm Auftritt gehört. Genau das.
Ja, das hast du mir damals
chance,
gesagt.
One opportunity to get. Ja, und ich höre es immer wieder davor. Es funktioniert immer mega wieder gut so, weil auch wenn ich nun wirklich nicht so der Charlie Rabbit Rap-Typ bin, der heißt ja im Film, glaube ich, Charlie Rabbit, fasst es schon sehr zusammen, wie so ein Abend sich anfühlt. Weil genau das, was du sagst, du hast nur diese eine Chance. Es gibt nicht, jetzt habe ich mir leider in die Buchse geschissen und es geht jetzt nicht. Und oh, ja, ich habe den einen Gag nicht so gut gemacht. Das kostet halt einfach sechsstellig, so ein Ding da aufzubauen. Und dann sagen die vom Fernsehen auch nicht so, ja, weil du jetzt gerade verkackt hast, machen wir das einfach morgen nochmal. Gibt's halt nicht. Ist wie Olympia. Findet halt einmal statt. Du springst oder du springst halt nicht. So. Mehr Wahl hast du nicht dabei. Und es war super. Am Ende gab es Standing Ovations, wo ich wirklich Pisse in den Augen hatte. Also ich war wirklich sehr gerührt. Und nachher erzählte mir mein bester Freund, der mit meinem Vater im Saal saß, er hatte meinen Vater mitgenommen, dass alle aufstanden und mein bester Freund, wir sind jetzt über 30 Jahre befreundet, war richtig gerührt. Ne, also so meinte er, ich hatte auch Tränen in den Augen, weil ich ja wusste, wie wichtig dir das ist, Basti. So, ne? Und dann gucke ich zu deinem Vater und der klatscht nicht. Und ich sag so, ey, nee, mein Vater heißt ja.
Nein, das ist nicht dein Ernst. Scheiße.
Doch, und dann guckt mein Freund meinen Vater an und sagt, ey, Robert heißt mein Vater, Robert, dein Sohn, guck doch mal, was er jetzt Krasses erreicht hat hier. So, der hat die 1200 Leute komplett erreicht. Das war ein geiler Abend. Und mein Vater guckt ihn an, klatscht so zweimal in die Hände und sagt, bravo.
Nein.
Scheiße, Alter.
Scheiße. Bravo.
Scheiße.
Es hat echt nur gefehlt, dass er noch seinen Siegelring rausgehalten hat, damit alle Anwesenden ihn küssen können. Ey, mein Vater sagt, bravo, ey, Das ist halt so mein Vater, ne? Der ist einfach so geil in seiner Art, ey. Mein Freund hat ihn dann nach Hause gefahren, ne? Zu uns nach Hause. Wir haben so einen Garagenhof, da sind so drei Häuser dran, ne? Mein Freund fährt ihn bis vor die Haustür von unserem Haus. Und mein Vater guckt ihn an und sagt, du kannst mich hier rauslassen.
Scheiße.
Was soll ich denn sonst machen? In dein Wohnzimmer fahren mit dem Auto? Also mein Vater ist halt so geil entschwebt, weißt du? Der hat auch mal im Parkhaus gestanden bei einer Show, die ich gespielt habe. 400 Autos an der Schranke und meinst du mein bester Freund nimmt immer mit dem Auto. Kannst du nicht einen Umweg fahren, damit wir hier dran vorbeikommen? Mein Freund guckt ihn so an, wir sind in einem Parkhaus, woran soll ich denn hier einen Umweg fahren? So, also, kennst du hier einen geheimen Weg? Mein Vater denkt einfach nicht wie andere Leute. Der denkt aber so vielleicht ein bisschen anders.
Ich glaube, er ist halt, er zeigt auch seine Gefühle anders. Oder er ist jetzt auch nicht so...
Eindeutig.
Ja, eindeutig. Ich glaube, guck mal, kennst du so Leute, die dann halt so voll übertreiben? Es gibt ja auch so Leute, die so extrem übertreiben, Alter. Die weinen so, wenn du Geburtstag hast. So, oh mein Gott, das ist so schön und so, wie du geblasen hast. Weißt du, also die Torte und so. Du weißt, was ich meine. Und machen dann so Fotos und zwei Tage später schenken die dir so eine Fotokollage von deinem Geburtstag, vom Event und so richtig... wo du denkst so, das ist zu viel Emotion. Und dann gibt's halt manche, die sind so, ja, war schön, war cool.
Ich hab immer als Kind, habe ich letztens noch gesehen, diese Wetten, das Folge, da war, als Wetten, das wieder aufgelegt wurde, war irgend so ein Kind, das so ein Parcours laufen konnte. Und die Eltern von diesem Kind saßen in der ersten Reihe, hatten T-Shirts an, wo das Gesicht von dem Kind drauf war. Da drunter stand irgendwie, keine Ahnung, wie das Kind hieß, Team Julian. Du bist der Beste und auf dem Rücken wie unser Sohn, so, ne? Und die saßen da und der Junge hatte noch gar nichts gemacht. Die Wette hatte noch gar nicht angefangen. Und die Eltern haben schon geheult in den Kameras. Die waren schon fertig. Nur weil ihr Sohn bei Wetten, das bei der Kinderwette teilnimmt. Ja. Mein Vater, wenn ich da teilgenommen hätte, der hätte da gesessen. Ich hätte die Wette gewonnen. Er wäre aufgestanden. Er hätte gesagt, bravo.
Nee. Das ist einfach, der Vater wäre gar nicht gekommen. Der wäre gar nicht gekommen. Nee. Glaube ich. Ja. Der hätte dich rausgelassen und hätte einfach nur gesagt, viel Spaß und wäre einfach gegangen. Hätte ich nachher abgeholt und hätte gemeint so, ging aber lang. Und dann wäre so zurückgefahren mit dir.
Das ist aber spät geworden heute. Ja,
genau.
Der ist halt anders als andere Menschen. Ja, auf aber der das anderen heißt ja Seite, nicht, es war ein sehr schöner Abend. Ich bin happy.
Ja, aber was ich noch hinzufügen, das heißt ja nicht, dass es trotzdem kein herzlicher Mensch ist. Weißt du, weil... finde ich nicht. Also ich finde immer so, klar gibt's für uns so Parameter, weißt du, wo wir sagen, wenn ein Mensch das und das sagt oder das und das macht, aber man weiß ja nie, was in einem selbst drin ist. Viele haben auch Angst, Gefühle zu zeigen. Oder viele haben in ihrem Leben Gefühle gezeigt, wurden enttäuscht. Und deswegen trauen sie sich nicht mehr, Gefühle zu zeigen. Oder erkalten
dann halt. Ja, Männer irgendwann. Der Generation meines Vaters sind ja sowieso, weißt du, mein Vater ist Mitte 70. Das ist so eine Generation, wo so Gefühle zeigen und so sowieso jetzt nicht Platz 1 der Sachen ist, die man die ganze Zeit macht. So ist ja, der halt stimmt. auch nicht. Aber weißt du, ich meine, da stehen 1200 Leute, da haben Leute geheult, die mich gar nicht persönlich kennen, nur weil das Gefühl so groß war. Und mein Vater steht da und sagt, bravo. Das ist ja, halt einfach, der ist halt so. Aber ich habe mich daran gewöhnt 40 Jahre lang. Weißt du, das ist ja nicht ungewöhnlich für mich. Ich weiß ja, dass der so ist. Und ich finde es ja eher lustig. Mhm. Weil innen drin, ganz tief innen drin, so ganz im Kern, weißt du, du hast erst die Aprikose, dann hast du den Kern und dann in diesem Kern hast du nochmal einen kleinen Kern. Und der ist weich. Und in diesem kleinen Kern, der in dem Kern drin ist bei meinem Vater, da war er sehr stolz und sehr happy. Ist ja
das
auch
ist
ganz cool,
Kern,
was
da
so gelaufen ist.
Das ist die Kerntheorie.
Das ist die Kerntheorie. Genau, die ja. Vaterkerntheorie. Im harten Kern ist nochmal ein weicher Kern. Der ist aber ganz klein. Und der kommt nur raus, ganz kurz. Und dann sagt er, bravo.
Bravo,
aber genau. Es gab so viel geiles Feedback an dem Abend. Und so viele Leute, die mir schrieben. Und lustigerweise auch Leute, die mir schrieben, weil ich ja am Ende des Programms, du warst ja, glaube ich, noch nie in meinem Programm, aber am Ende des Programms äußere ich mich ja nochmal über die AfD und so.
Basti, ne? Warte mal ganz kurz, also, Alter. Ich habe so viele Mücken, die haben das Zimmer sauber gemacht und hier sind überall Mücken. Ich muss mich nur kurz einsprühen, weil die ficken mich gerade. Alter.
Können wir das bitte drin lassen, wie Ötze in purer Panik vor Mücken sich gerade komplett mit so einem giftigen Zeug einsprüht?
Ja, aber Alter, lieber, warte kurz. Durch mit giftigem Zeug... Einspülen.
Ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, es ist ungesünder, was du dir gerade auf den Körper sprühst, als wenn du einfach die Malaria kassierst, die Mücken am Start haben.
Digga, die Malaria juckt mich nicht. Was mich juckt, sind dann die Mückenstiche. Verstehst du? Das juckt dann einfach.
Mach nur mal ein bisschen. Du musst auch ein bisschen in den Hals machen. Wenn du dir ein bisschen in den Hals machst, dann resorbiert dein Körper das Gift und dann wird es über deine Poren ausgeschieden. Bro, so wie Quecksilbervergiftung oder so. Kurz.
Ja, warte, ich kotze jetzt komplett. Nein, guck mal, bei mir ist das Problem, wenn mich so eine Mücke sticht, dann schwillt es richtig übel an bei mir. Also es schwillt wirklich richtig übel an. Und dann habe ich, wie so Tage, paar Tage lang habe ich dann so, wie so eine Pflaume unter der Haut, weißt du? Das wird dann richtig fett und hart. Und es sieht
einfach. Das ist ja ekelhaft. Nebenbei, ich habe das auch. Das ist eine besondere Empfänglichkeit für Mückenstiche. Weißt du, was dagegen hilft?
Was denn?
Wenn du das hast, komm. Antihistamine.
Komm. Ja, das nehme ich schon.
Cetirizin.
Ich nehme das schon. Okay. Ja, meine Fresse ist doch wieder angeschwollen hier. Ist ja, ich habe ja wieder
Du hast wieder deine Nesselsucht bekommen?
Ja, ich habe wieder Nesselsucht bekommen. Aber ich habe ja diese Antiallergika, Antihistaminika habe ich mitgenommen. Und,
ich dachte, das wäre der erste Urlaub, in dem du nicht kollabierst und vom Krankenwagen abgeholt werden musst.
Aber einen Tag, nachdem wir aufgezeichnet haben, hat es halt wieder angefangen. Einen Tag, nachdem wir aufgezeichnet haben, ist wieder losgegangen und das war halt echt scheiße. Aber was soll ich dir sagen? Es war halt... Ich weiß jetzt, glaube ich, ich habe auch wieder so ein Angioödem bekommen. Also mein Gesicht ist angeschwollen, aber übelst. Wirklich, ich hatte das Michelin-Männchen in meinem Gesicht, Alter. Das war halt richtig heftig, aber ich weiß jetzt, woher es kommt, glaube ich. Von Überhitzung meines Körpers.
Überhitzung?
Ja, du kannst ja so Nesselsucht und etc. Nesselsucht, Alter, kann alles, kann das verursachen. Druck... Presslufthammer, wenn du oder Rasenmähen, nur diese Vibration, davon kann man Nesselsucht bekommen. Man kann Nesselsucht durch Anstrengung bekommen, durch Wärme, durch Kälte etc. Und ich glaube, bei mir ist es halt, weil ich habe einfach überlegt, was Gemeinsamkeiten hatte und es war halt Ägypten und hier ist einfach diese Hitze, weißt du, und das erdrückt mich manchmal. Und ja, jetzt habe ich aber dieses Material genommen, das Antihistaminika und davon hast du ein bisschen Kopf. Und ist geil. Achso, übrigens, die verkaufen hier Gras auf der Insel, Alter. Ich bin an einer Marihuana-Pflanze vorbeigelaufen. Das war auch hart.
Wie, die bauen das da einfach an, oder was?
Ja, da gibt's so einen Typen, der ist direkt gegenüber von der Apotheke. Ich hab mich totgelacht. Und der hat einfach... Ich bin an einer riesigen Cannabis-Pflanze vorbeigelaufen. Und ich war so, hä, ist das echt? Und der Typ guckt mich an. Ich so, ist das... Männlich oder weiblich? Also male or female? Und er sagte female. Und dann hat er so die Knospen weggezopft. Und dann am Abend hat er es dort verkauft. Und der hat dann auch so Papers und so Pfeifen.
Aber da sind die entspannt im Gegensatz
irgendwie gibt es in Thailand jetzt eine Regelung oder es wird toleriert. Aber er hat zu mir auch gesagt, auf der Insel keine Probleme, Festland, wenn du es in der Öffentlichkeit machst, ist nicht so cool. Aber ist nicht mehr so schlimm so wie früher.
Und wenn du es mitnimmst nach Malaysia, auch nicht so richtig cool, weil dann Todesstrafe. Ja, nicht so cool.
Ja.
Todesstrafe aber, insgesamt nicht so cool.
Ja, aber Mücken und so ist ekelhaft, die Alter. Es gibt voll viele Mücken. Ich habe eine Kakerlake gefangen im Zimmer. Eine Riesenkakerlake. Also wirklich eine Riesenviech.
Also, nein, kann ich ganz kurz deinen Kolumpi-Traumurlaub zusammenfassen. Also du hast, also erstens, du hast vor den Einheimischen einen Holzscheit hochgehoben. Sie verehren dich jetzt als Gottheit. Zweitens, du hast deine Nesselsucht ist zurück. Dein Gesicht ist angeschwollen. Du siehst aus wie eine Ostereierstatue. Osterinsel, nicht Ostereierstatue. Osterinselstatue.
Ja, genau, so eine Osterinsel. Ja, genau. Genau, Alter. Wenn ich mich im Sand eingrabe, Alter, sieht das echt so aus, Dinger, Seefahrer, die so sind. Wir haben den Osterinseln, keine Ahnung, Alter. Das ist so ein Riesenschädel. Der ist gut, Basti, der war richtig gut.
Du hast Nesselsucht, du hast das Zimmer voller Mücken und Kakerlaken gejagt. Was waren jetzt die positiven Anteile des bisherigen Urlaubs? Bist du mal in eine Qualle geschwommen und das hat auch schön gejuckt? Oder?
Nein, Gott sei Dank nicht.
Es gibt auch positive Anteile.
So ein Russe ist in so einen Seeigel getreten am ersten Tag hier. Der war so, hui, pliat, und so hat voll. Und dann so eine Chinesin ist auch. Aber Alter, ihre Füße waren lila danach, Mann. Also richtig übel. Also ich glaube, wenn du in so einen Seeigel reintrittst und das Wasser, weißt du, das ist hier wie so, der Meeresspiegel sinkt und steigt hier irgendwie. Habe ich auch nicht so gekannt, wusste ich nicht. Und deswegen, die sind halt rein als
Habe ich dir doch mal erzählt, dass beim Tauchen ich mal in 20 Meter Tiefe in Seeigel gefasst habe, bei meinem allerersten Tauchgang. Und ich gucke so auf meine Hand und da kommt einfach so schwarze Scheiße raus. Und ich habe komplette Panik bekommen. Und dann erst nachher vom Tauchlehrer, der mir so, weißt du, es gibt ja unter Wasser so Signale und der signalisierte mir, ey, gar kein Problem, alles cool. Ich denke so, Alter, da kommt schwarzer Schleim aus meiner Hand, okay? Und du kannst ja dann nur zeigen, du kannst ja nicht sagen, ne? Ich dachte, ich verreck jetzt oder so. Ich wusste ja nicht, was das war. Und in 20 Meter Tiefe ist Blut halt schwarz, weil du rot nicht mehr sehen kannst. Glückwunsch. Ach so. Das war einfach nur Blut. Das war gar nichts. Ja, ja.
Ach so, krass, okay.
Das hab ich dir irgendwie schmerzen.
Aber überleg
ich
mal.
Du denkst so in 20 Meter Tiefe und dann kommt so schwarze Scheiße aus deiner Hand. Denkst so, Alter, was hat der da reingepumpt, der Seeigel? Ich hab wirklich gedacht, ich muss jetzt sterben. Der Tauchlehrer immer so, ja, ja, alles cool, kein Problem, alles easy.
Also ich finde eigentlich lustiger, dass der einfach gesagt hat, hey, alles cool. Weißt du, weil, keine Ahnung, Alter, so ein Hai beißt dir deine Schulter weg, du guckst rüber und der so, hey, alles cool, war nur ein Hai, alles cool.
Alles cool, ey, du hast noch eine Schulter, stress dich nicht, ey, mit einer Schulter kann man gut leben.
Aber weißt du, ich habe an dich gedacht, als ich schnorcheln war, weil meine Brille ist die ganze Zeit beschlagen. Und dann wollte ich dich anrufen, weil du ja Taucher bist und dich auskennst, aber dann habe ich es im Internet gefunden, dass man reinspucken muss.
Ja, das ist so ein Mythos. Viele Läden, also viele Tauchschulen machen das mit so leichtem Spülwasser, dass du das halt vorher mit einem Spüliwasser sauber machst von innen. Mhm. Beim Reinspucken, das funktioniert auch. Wird aber oft gesagt, dass es nicht so ganz verlässlich ist. Aber die Nummer mit dem Spülwasser ist natürlich auch für die Umwelt nicht gut, so, weißt du, weil du spülst halt deine Brille mit Spüli aus und gehst dann ins Meer. Und ich habe einmal erlebt, jetzt Bastis Horrorerlebnisse, ich habe Kontaktlinsen getragen. Und es kommt immer wieder mal vor, dass wenn man tauchen ist, unter Wasser halt Wasser in die Brille eindringen kann. Wenn du dir so Tauchequipment leihst von der Tauchschule, dann wird das ja jeden Tag benutzt. Klar, es wird auch getestet, ob es cool ist. Aber du kannst halt über Wasser nicht so gut testen, ob eine Brille auch in 20 Meter Tiefe dicht ist. Und dann waren wir tauchen und dann drang unten Wasser in meine Brille ein. Ne?
Okay.
Und das ist schon echt ein Scheißgefühl, weil ab dem Moment, wo das auf der Höhe deines Auges ist, erstens brennt es, weil es Salzwasser ist und zweitens siehst halt nichts mehr. Ne? Es ist halt so, als hättest du keine Brille auf. Und dann habe ich die Brille abgenommen, unter Wasser, man reinigt die dann unter Wasser mit geschlossenen Augen, tut sie dann auf die Stirn und bläst dann das Wasser, die Luft, die man in der Nase hat, durch die Brille so gesehen auf, dass da drin wieder ein Vakuum entstehen kann, dass du dir die wieder vors Gesicht tun kannst, ohne dass Wasser drin ist. Und das Problem war, das ist ehrlich gesagt ein bisschen gruselig, dieser Moment. Wenn du in 20 Meter Tiefe nichts mehr siehst, hast die Brille abgenommen und die Augen zu. Und du hörst ja auch nichts unter Wasser. Du hörst nur das Gluckern. Das ist wirklich ein bisschen creepy so. Das ist eine der creepiesten Situationen, die ich beim Tauchen erlebt habe. Ich weiß, jeder Hobbytaucher jetzt verdreht die Augen und sagt, ey, wie easy ist das? Aber ich bin wirklich kompletter Vollamateur. Ich tauche einmal im Jahr. Aber ich weiß noch, in 20 Meter Tiefe, Brille ab, in kompletter Dunkelheit, Augen zu, schon krass. Und dann setze ich die Brille wieder auf, mache die Augen auf und merke, dass ich offensichtlich nicht früh genug die Augen geschlossen habe, weil meine beiden Kontaktlinsen waren weg. Und ich habe -4,5 Dioptrien.
Nein.
Und dann war zwar wieder die Brille drauf, aber ich konnte trotzdem nicht sehen. Und ich konnte es auch keinem erklären. Die Tauchlehrer guckten mich so an. Ich musste dann eine Hand von jemandem nehmen. Und der hat mich dann so gesehen den ganzen Tauchtrip an der Hand gehalten. Ich habe nichts gesehen unter Wasser. Gar nichts. Boah, ey, das ist richtig creepy.
Da hättest du auch einfach oben bleiben.
Weil du die ganze Zeit denkst, oh, vielleicht kann man so, genau, kannst du auch oben bleiben. Und zweitens, es ist dann schon so, dass dein Kopf dich irgendwann fickt und sagt so, ist irgendwas hinter dir, was du nicht siehst? Ist irgendwas unter dir, was du nicht siehst? So, ne? Das war wirklich... ich fand das echt schwierig. Aber ich wollte jetzt auf eine andere schwierige Situation in meinem Leben raus. Ich habe ja eben gesagt, das RTL-Programm aufgenommen und da haben mir ganz viele Leute total nette Sachen geschrieben. Aber im Saal saßen offensichtlich auch ein paar Leute, die mein Statement gegen die AfD und gegen die Rechten, dass ich am Ende immer setze und das auch wirklich von Herzen kommt, wo ich sage, jeder Mensch, der ein Hirn im Kopf und ein Herz in der Brust hat, kann sich nicht wünschen, dass im Deutschen Bundestag jemals wieder Nazis sitzen. Und dann sage ich noch 2, 3 andere Sätze darüber, mit Buhn unterstützten und mir danach auch schrieben, ne, dass sie jetzt in meiner Veranstaltung, es war schrecklich und RTL versucht einen zu indoktrinieren und so. Und dann gehst du auf die Seite von diesen Leuten und ich frage mich wirklich, warum kaufen die Tickets für mich? Also jeder, der mit mir auch nur eine Sekunde sich beschäftigt hat, wird wissen, dass solche Leute bei mir nicht willkommen sind. Und die waren mega unhappy und haben dann, und dann gehst du auf diese Seite und siehst halt einen nach dem anderen Post irgendwie so wie, keine Ahnung, Karl Lauterbach vor die Erschießungswand stellen, meine Kinder werden noch mit Mama und Papa aufwachsen und nicht mit Transen und so, und du denkst so, boah, es ist so ekelhaft, ne? Und dann hat diese Frau mir auch geschrieben und ich habe ihr geantwortet, dass sie gerne mir ihre Kontodaten schicken soll. Ich überweise ihr Geld zurück von der Show, weil ich möchte wirklich keinen Cent mit ihr verdienen. Und dann hat die mir ihre Kontodaten geschickt. Fand ich absolut Premium. Ihr kriegt jetzt ihr Geld zurück. Krass. Das heißt, wenn ihr umsonst in meine Show wollt, einfach nur ein bisschen Nazi sein, dann und danach sich beschweren, dann kriegt ihr das Geld automatisch von mir zurücküberwiesen. Ist ein guter Geil. Deal für die Zukunft.
Du guckst dir die Show an, lachst dich tot, dann stehst du auf und sagst, Hitler... Einfach nur Hitler. Und dann kriegst du das Geld zurück. So.
Und um ihr eine kleine Freude zu machen, habe ich dann das 10-fache von dem, was ich ihr zurücküberweise, an die Flüchtlingshilfe überwiesen und ein Video gepostet, wo ich gesagt habe, hey, liebe Anna, weil du ja so sehr für Migration bist und offensichtlich so viel Hass auf alles Andersartige hast, habe ich gedacht, in deinem Namen überweise ich jetzt einfach mal 500 Euro ans Deutsche Rote Kreuz und die Flüchtlingshilfe. Da freuen die sich bestimmt. Und ich hoffe, dass jeder einzelne Euro dich so richtig ärgern wird. Und ich wirklich, ohne Scheiß, ne, ich finde solche Leute, ich habe auch gar keinen Bock, mit denen zu diskutieren. Weißt du, wenn auf meinem Profil, besonders bei Facebook, tauchen also Leute auf, die dann schreiben, dich wird es auch noch erwischen, du Systemling. Und wenn du schon Systemling liest und machst es auf, die Seite von dem Typen, und du siehst dann erstmal so ein Bild von so einem Wikinger und darunter dann so 20 AfD-Posts, wie Alice Weidel irgendwie was über Ausländer abhetzt oder Björn Höcke oder so. Mir wird übel. Ich würde am liebsten das komplette Internet einfach, ich würde so eine Mauer davor bauen, dass solche Leute gar nicht erst auf meine Seite können. Ich finde es so... Ja,
da hast du und Donald Trump was gemeinsam.
Genau, wir wollen eine Mauer bauen. Genau. Ja. Nein, aber weißt du, die Wahrscheinlichkeit, dass bei dir jemand ins Programm geht mit diesem Gedankengut, ist halt noch ein bisschen geringer als bei mir, weißt du, weil die sehen dann vielleicht ein Plakat von mir und sagen, oh ja, ein guter arischer Junge mit der blonden Frisur, da gehen wir mal hin, da können wir gerne schöne Faschos sein.
Deutschland.
Und dann wundern die sich, wenn ich am Ende Programm meine Meinung sage über Rechtsradikale und so. Und dann denkst du so, Alter, ihr sitzt in meiner Fernsehaufzeichnung und wollt mir erzählen, ihr seid nicht happy damit, was ich politisch denke, was ist los mit euch? Aber solche Leute gibt's halt auch.
Ja, das ist halt, auf der einen Seite tut's halt weh, man ist sauer, man ist traurig. Weißt, das sind ja so gemischte Gefühle, weil man denkt sich so, warum jetzt? Also, warum muss jetzt so etwas passieren? Weil wenn man Meinungsfreiheit will, dann muss man doch halt auch die Meinung von dir akzeptieren. Also wenn man sagt, hey, du bist ein Systemling, man hält sich nicht an die Grundrechte in Deutschland, weißt du? Und Grundrecht ist halt Meinungsfreiheit. Und wenn du dann sagst, du findest aber die und die halt rechts orientiert, so wie sie dich, wie sie halt auch das System kritisieren, weil das dürfen die auch nur durch Meinungsfreiheit. Ja. Warum die dann sauer werden?
Ja.
Also.
Naja, also ganz ehrlich, weißt du, also ich bin dann auf ein paar Seiten von den Leuten gegangen, die mir da geschrieben haben. Es gab ja nicht nur die. Und dann siehst du halt so Bilder, wie Karl Lauterbach irgendwie am Galgen hängt und so. Und dann denkst du, da hört eigentlich auch Meinungsfreiheit wieder auf. Verstehst du? Also das Internet darf kein, aus meiner Sicht, alles, was in Richtung Gewalt, also das ist immer der Witz so, ne? Diese Profile sind voll von Hass. Hass auf Menschen mit Migrationshintergrund, Hass auf Flüchtlinge, Hass auf Transsexuelle, Hass auf alle Andersdenkenden. Und Facebook lässt es einfach da so, weißt du, dann da passiert halt nichts. So, das wird einfach akzeptiert, dass solche Seiten voll sind von so einer Scheiße. Erstens, gut, man muss Facebook dahingehend in Schutz nehmen, die haben irgendwie 6 Milliarden Profile oder was weiß ich. Es ist auch sehr schwierig, sowas zu durchsuchen. Klar, es gibt Algorithmen. Ich will Facebook da nicht zu sehr in Schutz nehmen. Aber du siehst, also jedes Mal, wenn mir jemand sowas schreibt, auch jetzt nach der TVOZ, du gehst auf das Profil und du willst nach einer halben Minute, willst du einfach schon auswürgen. Also einfach, weil du denkst, dass es überhaupt so Leute gibt mit so einem Gedankengut, mit so einem Weltbild. Also das ist ein Beitrag nach dem anderen, wo dir schlecht wird, weil du einfach denkst, was ist mit euch? Also wer hat euch eigentlich die Menschlichkeit aus dem Körper gesaugt? Man kann ja anderer Meinung sein. Man kann ja auch sagen, Flüchtlingspolitik nicht so gut gelaufen oder Mutter und Vater sind die Familie und nicht Mutter und Mutter und Vater und Vater. Von mir aus, Meinungen sind frei und jeder kann denken, was er will. Aber wenn du dann so ein bisschen da durchgehst, es ist immer die gleiche Scheiße. Es ist wie so eine Bohle, weißt du, wo man so Früchte reintut, immer die gleichen Scheißfrüchte sind drin. Es ist immer Hass auf Ausländer, Hass auf Transsexuelle, Hass auf Homosexuelle und denkst immer so, ey, was ist denn mit euch? Was stimmt denn mit euch nicht? Was ist euer Problem überhaupt? Warum pisst ihr euch eigentlich aus?
Aber es ist einfach Wut. Es ist vielleicht Wut. Also ich tue es auf gar keinen Fall rechtfertigen, weil ich bin davon betroffen. Und aber es ist halt Wut. Guck mal, als diese Partei gegründet war, war es am Anfang, war man gegen den Euro. Da war das größte Problem, dass man in diesem Euro-Verbund ist und man wollte da austreten. Dann kamen auf einmal Flüchtlinge, dann waren sie Flüchtlinge. Dann waren die, dann war diese Krise irgendwie, ist abgeflaut. Dann kam Corona, dann hatten die auf einmal gar nichts mehr. Dann kam auf einmal Russland, jetzt heißt es auf einmal, warum ist man gegen die und nicht für die und bla bla. Also man sucht immer irgendwas, um seine Wut rauszulassen. Ich denke halt, man muss halt lernen, damit umzugehen. Man erhebt seine Stimme, ja, aber irgendwann hast du halt auch keine Lust mehr, irgendwas zu sagen. Ich meine, guck mal, Türken haben ja auch sehr viel durchgemacht in Deutschland, weißt du? Also wenn man guckt, die Einwanderer, welche Rassismus nach Mölln, nach Solingen, und etc., die ganzen Anschläge, weißt du, dass du halt Angst hattest, du hattest halt Angst, alleine rumzulaufen, du hattest Angst, abends ins Bett zu gehen, nicht alleine, sondern einfach, weil man sich gedacht hat, bin ich jetzt der Nächste? Sind wir jetzt die Nächsten? Weißt du? Und dann haben sich halt Gruppierungen gebildet, dann haben sich auf einmal Jugendgangs gebildet, die dann gesagt haben, so, Alter, wir müssen jetzt hier uns selbst schützen. Weißt du? Wir lassen uns nicht mehr von Nazis hier umbringen oder verletzen, oder es sind ja auch mehrere Leute auf der Straße umgebracht worden damals. Und aber irgendwann hat man auch gemerkt, man muss an dieser Wut, man darf das Geschehene nicht vergessen, aber man muss die Wut loslassen und muss anfangen, nach vorne zu blicken und selbst etwas aus seinem Leben zu machen und in diesem System anzukommen, auch wenn es schwerer ist, viel schwerer ist für dich wie für jemand anderen. Und dann wird deine Stimme lauter. Und das haben viele halt geschafft. Und auf einmal funktioniert das System auch ganz anders. Weißt du, deswegen war für mich zum Beispiel auch damals mit Sarrazin, war für mich ein Schock. Weißt du, wo alles kritisiert wurde, was Kanaken gemacht haben. So, was Türken, Kurden, Araber etc. pp. Das war ja so für ihn das Ziel. Das hat er immer, wie sagt man, kritisiert, weißt du, das und das ist nicht passiert, ihr habt das nicht gemacht, die Sprache nicht gelernt, aber er hat nie die Punkte erwähnt, was diese Leute durchgemacht haben damals, weißt du?
Nö, weil er das aus seinem, weil er das aus seiner Mercedes S-Klasse leider auch nicht sehen konnte, mit seinem halboffenen Auge. Das finde ich besonders eklig, weil bei solchen Typen hast du das Gefühl, dass das auf der einen Seite diese bürgerliche Biedermeier so ein Grundrassismus ist, aus dieser höheren Klasse heraus, aus der sie sich empfinden. Auf der anderen Seite auch eine ganz klare Instrumentalisierung von Rechten, im Sinne von, ich schreibe jetzt mal ein Buch, was so ein bisschen so, weißt du, so, ja, unsere Gesellschaft verdirbt durch die ganzen Migranten, und dann kaufen das einfach genug Leute und ich scheffel damit Kohle. Ob es jetzt meine Meinung wirklich ist oder nicht. Ich habe die Sarrazin Bücher nicht gelesen, aber einen Großteil dessen fand ich immer einfach nur gruselig und eklig. Und ja, jeder kann ja seine Meinung haben, das ist ja auch legitim. Das Krasse ist nur, du siehst immer wieder, wie sehr das auch spaltet. Ich habe in Programmen immer wieder Leute sitzen, in den ersten zwei, drei Reihen, die lachen sich tot. Zwei Stunden lang gucke ich die an, ich sehe ja die ersten paar Reihen, genauso wie du, wenn du auftrittst. Wir sehen ja, ja, die ersten vier, fünf, sechs Reihen sehen wir immer. Und ich scanne den ganzen Abend, ne? Den kannst du ansprechen, den kannst du ansprechen, ah, hier ein Gag, da ein Gag, ne? Wie alle anderen Comedians auch. Und dann siehst du jemanden, der zwei Stunden lang die Zeit seines Lebens hat, total happy ist, voll geil, er mag mich, egal ob er mich vorher kannte oder nicht, er mag meinen Humor. Dann sage ich am Ende was über die AfD und auf einmal hörst du Buh. Und wie der dann nicht mehr lacht und auch zum Abschied nicht klatscht und so. Und dann hast du mit dieser einen Aussage, die ihm politisch nicht passt, also alles andere, was davor war, ist komplett vergessen. Dass ihm mein Humor gefällt oder dass er Spaß an dem Abend hatte, ist komplett vergessen, weil ich was gesagt habe, was in sein politisches Weltbild nicht reinpasst.
Aber andersrum ist es doch auch so, Basti.
Das ist schon gruselig.
Ja, deswegen ist es halt einfach, andersrum ist es auch so. Du könntest jetzt mit jemandem, mit jemandem redest, weißt du, und der ist voll lieb, voll nett und redet mit dir und hier und bist mit dem unterwegs. Und dann am Ende sagt er, ja, Schwarze, das sind für mich keine Menschen. Und dann sagst du so, wow, wie? Und dann meint das ernst. Und auf einmal, alles, was er davor gemacht hat, ist kaputt. Weil du sagst, Digga, der Typ ist ein Rassist. Aber für die ist es halt so,
der ist
naiv, der ist ein Dummkopf, der hat doch keine Ahnung, wir werden hier untergraben. Und das ist ja auch immer so, die leben ja mit dieser Verschwörungstheorie-Geschichte. Das ist eine Zusammenstellung von gewissen Menschen gibt, die etwas planen und sagen, wir müssen Deutschland hier mit Ausländern
die Deutschland GmbH.
Genau,
die Deutschland, genau, GmbH.
Die Deutschland GmbH arbeitet und irgendwann die Ausländer, die vögeln so viel, die haben alle 10 Kinder und dann gibt's keine Deutschen mehr und wir sind dann weg. Was machen wir dann? Weißt, also ich höre mir das dann an und ich muss manchmal lachen, weil ja auch die Fantasie so groß ist. Weißt? Das ist dann für mich so Stammtischgehabe. Aber ich gebe dir einen Tipp, Basti. Scheiß drauf, Mordok. Scheiß drauf. Weil du hast, guck mal, du hast Folgendes, du hast was sehr, sehr Wichtiges gesagt. Ey, ich stand zwei Stunden auf der Bühne. Man macht Gags, aber diese Gags sind ja auch irgendwie Messages. Manchmal gibt's eine zweite Ebene, eine dritte Ebene, in der man irgendwie seine Haltung auch zeigt, ja? Und wenn jemand, so wie du sagst, der zu deinem Programm kommt und sich das anguckt und dann am Ende, wenn du etwas sagst, nicht das einfach wahrnimmt und mal drüber nachdenkt. Weil guck mal, ich bin zum Beispiel so, wenn mich jemand kritisiert, dann denke ich trotzdem drüber nach. Weißt du, klar, wenn jetzt einer sagt, du scheiß Türke oder bla bla, dann ist es klar, da gibt's keine Ebene zu diskutieren. Aber wenn jemand sagt, hey, ich fand das voll verletzend und voll scheiße von dir, das, dann denke ich drüber nach. Aber wenn es dann keinen Sinn macht, dann scheiße ich einfach drauf. Dann scheiße ich drauf. Dann fuck it. Musst du blockieren.
Es bringt ja auch nichts, diesen Leuten, ja, mit Diskussionen zu. Ja, es bringt ja, also du wirst sie eh nie erreichen. Weißt du, auch die Frau, die mir dann geschrieben hat, so, du wirst sie nicht erreichen mit Argumenten. Du wirst nicht dazu ihnen durchdringen. Natürlich kann man das hehre Ziel haben, solche Leute in Anführungszeichen auf die gute Seite zu ziehen. Aber wenn dein Profil sowieso schon überläuft mit so rechtem Dreck und mit so Verschwörungstheorie-Scheiß, meistens, so traurig das jetzt auch ist, sind solche Leute sowieso in Anführungszeichen verloren, dafür die nochmal zurückzuholen. Ich ja, finde es immer erschreckend, dass Menschen so werden können, so Hass zerfressen. Ich meine, auch diese ganze Haltung so, die nehmen uns hier was weg und so. Und du denkst immer, ey Leute, was ist eigentlich los mit euch? Natürlich haben wir in Deutschland auch Armut. Natürlich haben wir Leute, denen es finanziell nicht gut geht.
Klar.
Aber im Verhältnis zu 99% der anderen Länder dieses Planeten geht's uns so unglaublich gut.
Hey Bro.
Und trotzdem seid ihr Hass zerfressen. Weißt du, das Bro, ist einfach absurd.
Das ist so ein wichtiger Punkt gerade, den du sagst. Ich bin hier in so ein Motorradtaxi eingestiegen. Kennst du so? Ist dann so wie so ein Roller, der hat nebendran noch so einen Kasten, wo du dich halt reinsetzen kannst. Und ich habe dann zu ihm gesagt,
mutig.
Hey, ist echt lustig aber auch. Habe ich gemeint, hey, ich würde gerne auf die andere Seite der Insel, ob er mich da halt hinfahren kann. Und dann sind wir durch die Gegend gefahren, wo halt die Einheimischen hier leben. Bro. Mhm. Ich hatte dann gar keinen Bock mehr, an dem Strand zu liegen. Also, du siehst das, du siehst die Armut. Die Kinder haben in so Pfützen gespielt. Die haben alle gelacht. Weißt du, die haben alle gelacht. Die kennen das vielleicht nicht anders oder sonst irgendwas. Oder haben sich halt schon der Situation hingegeben, haben gesagt, hey, ist nun mal so. Aber, Alter, ich habe das gesehen, habe mir gedacht, oh mein Gott, wie glücklich können wir uns schätzen, dass wir in Europa leben. Weißt du, also, wenn du nur das Verhältnis siehst, weil wir hatten das Thema ja auch mal damals mit dir in Kuba, weißt du, aber hier ist jetzt, ja, hier ist halt auch Hardcore-Armut, Digga. Also da war wirklich, es war so ein kleiner, wie soll ich das sagen, eine Wasseransammlung halt nach dem Regen hier, das ist ja Regenzeit. Es war voll mit Müll und allem drum und dran. Die Kinder haben da drin getaucht, ein bisschen weiter hat so ein Typ geangelt und es war halt einfach normal. Und für mich war das so, genau. Boah, shit. Und natürlich, so wie du sagst, haben wir Armut, aber im Vergleich zu anderen Ländern ist es halt, geht's uns wirklich noch gut. Aber es gibt natürlich in Deutschland auch viele Ecken. Also ich habe auch schon mal eine Doku gesehen, wo Leute in so richtig hardcore verschimmelnden Häusern leben, Basti, in Deutschland. Aber zu sagen, dass jemand daran schuld ist, zum Beispiel ein Özcan, ja, die Ausländer sind dran schuld, dann denke ich mir so, nee, ich bin nicht dran schuld, dass du jetzt dort lebst. Es gibt vielleicht viele, viele andere Gründe, die müsste man erörtern oder müsste gucken, wie man dir helfen kann, aus dieser Situation rauszukommen. Aber ich kann nichts dafür. Ich habe keinem was weggenommen.
Natürlich nicht.
Weißt du? Ich habe ja keinem was weggenommen. Und auch die Menschen, die vor Mord und Totschlag abhauen, Alter, die können auch nichts dafür. Weißt du? Es ist.
Ja, aber
es
am
ist,
Ende ist das natürlich. Weißt du, das ist ja am Ende immer das Wichtigste so, ne? Also jetzt besonders bei so rechter Rhetorik und so, wie das funktioniert. Es ist immer, es muss jemand schuld sein an irgendetwas. Die Menschen, also du brauchst immer, so hat es, ganz ehrlich, so hat es ja auch mit den Nazis angefangen. Also es war ja genau das war der große Durchbruch, jemanden zu finden, auf dem man das Ganze, die ganze Misere der damaligen Wirtschaftskrise etc. schieben konnte, nämlich auf das internationale Judentum. Ob das stimmte oder nicht, war völlig egal. Es ging darum, dass man jemanden hat, der schuld daran ist, wie die Situation jetzt gerade ist. Und
und für die Menschen hat das rechtfertigt, was für Gräueltaten die halt am jüdischen Volk dann später gemacht haben. Das war dann für die eine Rechtfertigung. Alter, du musst dir mal wirklich vorstellen, guck mal, wenn man sich mal das vor Augen hält, verstehst du, jemand läuft durch die Stadt mit seiner Familie und auf einmal wird er niedergeknüppelt und von der Polizei und dann heißt es, das sind Juden und dann werden die festgenommen und werden abtransportiert. Stell dir mal vor, das passiert dir in Deutschland vor deinen Augen. Jetzt, also zur heutigen Zeit. Alter, du wärst doch schockiert. Du wärst einfach
natürlich
schockiert.
Natürlich wärst du zu Recht.
Weißt du?
Du wärst schockiert, aber die Menschen damals waren ja auch, also es gab ja auch Menschen, die davon schockiert waren. Aber es gab auch andere Menschen, die sich davon haben ergreifen lassen. Das ist ja, das ist ja das Problem von Extremismus, das Problem von zum Beispiel diesen Leuten, die mir da jetzt auch teilweise geschrieben haben. Die sind schon so in einer Blase aus Verschwörung, so in einer Blase aus Hass, weißt du, wo alles, die Deutschland GmbH, der böse Gesundheitsminister, die Grünen, die uns vorschreiben wollen, dass es kein Mama und Papa mehr gibt, die Ausländer, die alles in den Arsch geschoben kriegen, das ist alles eine Blase. Das ist erstaunlicherweise, gehört das immer alles zusammen. Du findest nicht nur, oh, ich bin gegen Flüchtlinge, sondern du findest immer dann, ich bin aber auch für die traditionelle Familie, die Deutschen, der Stolz, Patriotismus, alles immer genau wie so ein, keine Ahnung, wie so eine Calzone-Pizza, wo halt nicht nur Salami drin ist, sondern da ist dann halt auch immer noch, da sind noch die Champignons mit drin und die Ananas oder was weiß ich. Das ist immer, und ab dem Moment, wo dieses Weltbild erzeugt ist, alle wollen mir was Böses, der Staat ist sowieso ein Feind und wir müssen uns wehren, weil sonst geht ja unsere traditionelle Kultur unter. Ab dem Moment ist eigentlich vorbei. Dann kannst du Leute nicht mehr retten. So.
Ich bin aber immer noch der Meinung, dass man diesen Menschen trotzdem, man muss vielleicht nicht mit denen diskutieren, man muss sagen, vielleicht so, hey, das ist aber meine Meinung, das, was ich jetzt gesagt habe auf der Bühne, das ist meine Meinung, du hast deine Meinung, aber ich würde mich sehr freuen, dass, wenn du dich mit meiner Meinung mal auseinandersetzt. Weil ich habe es mit deiner Meinung gemacht und ich habe da keine Kontaktpunkte gefunden. Weißt du, weil ich glaube, es muss ja irgendwann trotzdem ein Dialog stattfinden. Weißt du? Dieses Wir, Ihr, das führt am Ende nie zu einer Lösung. Man muss versuchen, die Leute auch irgendwann abzuholen. Weißt du? Ich weiß nicht, wie man es macht. Ich bin, verstehe mich nicht falsch. Ich weiß, vielleicht hört sich jetzt auch so an, so We are the world. Mm-hmm. Weißt du? Aber
We are the children. Ja.
Yeah.
Aber, ich weiß, was du meinst.
Ja, der Dialog.
Und ich will da jetzt nicht dystopisch sein und sagen, kannst vergessen, funktioniert nicht.
Ja.
Aber ich bin schon sehr vorsichtig damit, ob sowas möglich ist. Also ob man diesen Menschen, von dem wir gerade gesprochen haben, ob du die noch wieder zurückholen kannst in ein normales Weltbild. Ich glaube es leider oft nicht.
Du bist ja sowieso so ein Magnet für Ausraster, Alter. Du hast ja auch die homöopathische Szene auseinandergenommen, habe ich letztens gesehen. Alter, wir hatten ja, also...
Die sind also, fast genauso schlimm. Da ging es dann auch ab, ey. Das war,
also, ja, okay, jetzt jetzt übertreib es mal nicht, Alter. Ich glaube, es ist ein Unterschied, ob jemand einen Molotow-Cocktail in dein Haus wirft oder eine Zucchini, weißt du? Also, man muss schon...
Aber wenn die Zucchini brennt, Bruder, verstehst du? Nein, natürlich sind die nicht so schlimm. Falsch formuliert, nicht falsch verstehen. Homöopathie steht jedem zu, ist auch völlig okay. Wir machen heute die ganz großen Themen auf. Ja. Ich bin nur der festen Überzeugung, es ist einfach wissenschaftlich bewiesen, dass Homöopathie, und ich spreche nicht von Naturmedizin, nicht von Pflanzenmedizin, also Phytotherapie, also pflanzliche Mittel zu nehmen, davon spreche ich nicht. Ich nehme selber total gerne Sachen, die rein pflanzlich sind, wenn ich erkältet bin, völlig in Ordnung.
Marihuana,
nachgewiesen wirksam.
Auf jeden Fall.
Zum Beispiel, ich baue mir einen Orchen-Johnny, das hilft immer, weißt du, wenn es schon so ein bisschen grünen Schleim hustet, gesund.
Auf jeden Fall.
Aber das ist alles wirksam. Globuli, Schüsslersalze, nachweislich, es wirkt nicht über den Placebo-Effekt hinaus. Ist einfach so. Hat man 100.000 Mal untersucht, es funktioniert nicht. Und wenn man es trotzdem nehmen will und wenn Leute von euch sagen, ey, bei mir hat es gewirkt, geschenkt, voll cool, macht es, nimmt es, kauft es, alles cool. Nimmt es als Zäpfchen, nimmt es als Ohrentropfen, ist mir völlig Nüsse. Das Einzige, was wirklich nicht sein darf, wirklich, finde ich, ist, dass wir in Deutschland, also weißt du, ich meine, es gibt homöopathische Mittel, ist kein Witz. Da wird gesagt, die wirken nur, wenn du sie vorher auf ein Leder eingebundenes Buch schlägst. So, weißt du, du musst sie auf ein Lederbuch schlagen, dann wirken sie. Und es gibt Krankenkassen, einige noch, die Liste ist sehr lang, ihr könnt es mal googeln, Krankenkassen, die Homöopathie bezahlen, zumindest unterstützend bezahlen, bezuschussen. Und die gleichen Krankenkassen, die diese Scheiße bezuschussen, die zahlen dir dein Brillengestell nicht mehr, wenn du nicht sehen kannst. Brillen werden in Deutschland nämlich von den meisten gesetzlichen Krankenkassen nicht mehr bezahlt. Das heißt, die bezahlen dir lieber ein Mittel, das du auf einen Ledereinband schlagen musst, damit es angeblich vielleicht wirkt, in dem kein Wirkstoff drin ist, als dass sie dir eine Brille bezahlen, mit der du das Buch lesen kannst, das dich darüber aufklären würde, dass der andere Kram Quatsch ist. Und dann habe ich darüber gepostet, dass es vielleicht eine gute Idee wäre, wenn man solche Sachen wieder bezahlen würde, wenn es mehr Kassenplätze gäbe für Psychotherapie, für Menschen, die Depressionen haben, anstatt Geld zu bezahlen für, aus meiner Sicht, Dinge, die wissenschaftlich nachweislich nicht funktionieren. Und da kommt halt dann auch eine Riesenpackung. Alles so Heilstein-Heikes, die schreiben, ey, du hast überhaupt nichts verstanden und der Körper ist mehr Natur und so. Und dann denkst du, ja, ihr habt ja recht, das ist auch total in Ordnung. Benutzt Globuli, bitte, bitte, ich bin gar nicht böse. Aber bitte lasst nicht die Allgemeinheit, uns Steuerzahler, die wir nun mal ins Sozialsystem einzahlen und auch die Krankenkassen, die gesetzlichen Krankenkassen bezahlen, lasst uns nicht dafür mitbezahlen, das ist ja Quatsch. Dann, ich bezahle lieber mehr Geld in die gesetzliche Krankenkasse, damit alle in Deutschland sich eine Brille von der Krankenkasse bezahlen lassen können, damit sie wieder sehen können, als damit Leute sich Zuckerkugeln kaufen. Die sind wie Traubenzucker. Es ist einfach Quatsch.
Ja.
So, und wenn du das schon sagst, direkt, Massaker, Bruder. Ja. Massaker.
Aber das ist, aber du siehst mal einfach, wie angegriffen sich Menschen fühlen, wenn etwas, woran sie glauben, kritisiert wird. Also ich glaube, Globuli, es gibt ja zwei wissenschaftliche Studien drüber. Eine von 1997. Und eine habe ich gelesen von 2000.
Es gibt 2000 Studien darüber.
Ja, aber es gab eine große, ausführliche Metastudie auf die Wirksamkeit von Homöopathie. Und dann 2017 haben die das in der Metastudie nochmal nachgewiesen, dass die Ergebnisse von damals auch wirklich, dass es einfach nichts bringt. Der Placebo-Effekt hat eine große Wirkung. Und jetzt, vielleicht hören das jetzt ein paar und denken sich so, halt's Maul. Aber ganz kurz zum Thema Placebo. Es gab eine Studie, die haben sie mit Leuten gemacht, die hatten Knieschmerzen. Die Hälfte der Personen mit diesem Knieproblem wurden operiert, also endoskopisch. Sind die dann reingegangen, ich weiß nicht, ob die einen Knorpelschaden hatten, je nachdem, welche Probleme die da hatten, aber die wurden wirklich operiert. Und bei der anderen Hälfte haben die einfach nur seitlich aufgeschnitten und so getan, als hätten die operiert. Okay? Also sie haben nur diese Schnitte seitlich am Knie gemacht. Und in beiden Gruppen war die Beschwerdefreiheit gleich hoch.
Ja.
Verstehst du? Und das ist halt Macht vom Placebo. Das ist halt das, was viele
und
nicht verstehen.
Und deswegen kann man auch sagen, die Macht vom Placebo ist riesengroß. Zu glauben, dass es besser ist, weil es besser sein muss. Das ist ja auch ein wirksamer Effekt. Dann sagen Leute, ja, ich habe es meinem Hund gegeben. So wie ich. Ich habe meinem Hund auch mal Globuli gegeben von der Tierärztin. Und da gibt's halt auch Studien zu. So.
Was?
Ne, das sind halt, das nennt man, ja. Okay. Ja, die Tierärztin hat mir, der hatte so eine kleine Narbe an der Nase, bla bla, das heilt besser, bla bla, wenn du die Globuli, dann haben wir ihm die gegeben. Und das nennt man Placebo by Proxy. Das heißt, dadurch, dass du den Hund behandelt hast, behandelst du ihn persönlich anders, nimmst auch den Heilprozess anders wahr und identifizierst dann nachher das, was du ihm gegeben hast, als den Grund dafür, obwohl es einfach eine natürliche Abheilung war. Mhm. Und ich will den Leuten auch nicht zu nahe treten. Ey, wirklich, wie ich eben sagte, ich verurteile niemanden, der irgendwas nimmt. Ich glaube einfach nur, dass in Deutschland unsere Prioritätenliste in Bezug auf, was Menschen von der Krankenkasse bezahlt kriegen sollten. Ich finde, Brillen ist immer so das beste Beispiel. Meine Frau ist nicht privat versichert und die sieht nichts. Und ich weiß noch, als sie letztes Mal, die hat 6 Dioptrien oder so, als sie sich, ich weiß noch, wie sie dann Linsen kriegte und dann hieß, habe ich zu ihr gesagt, ja, dann lass dir auch noch eine Brille bezahlen. Da sagte die mir, krieg keine Brille, gibt's nicht, keinen Cent. Da habe ich gedacht, die verarscht mich. Und da habe ich nachgeschaut, du bekommst keine Brille bezahlt, das ist doch krank. Das ist das Grundlegendste.
Ja, du musst auch überlegen, also guck mal, ich kenn's ja selber aus der Zahnmedizin, die Kieferorthopädie, früher hat jeder eine feste Zahnspange bekommen oder eine Zahnspange. Jeder. Also jeder, der zum KFO, zur Kieferorthopädie gegangen ist als Kind, hat eine Zahnspange bekommen. Aber ich glaube, das war im Jahr 2003 oder 2004, damals, als ich noch die Ausbildung gemacht habe, wurde von der Krankenkasse KIK eingeführt. Das heißt so viel wie, also es gibt dann gewisse Grade, die erfüllt sein müssen von diesen Anomalien, in Anführungsstrichen, also wenn du zum Beispiel eine Progenie hast, wo der Unterkiefer so ausgeprägter ist und der Unterkiefer ist weiter vorne als die oberen Schneidezähne. Du weißt, wie ich das meine, oder?
Mhm, ja, klar.
Ja, so schublademäßig, das nennt man Progenie. Und erst wenn das einen gewissen Grad hat an Progenie, übernimmt das die Kasse. Oder wenn du einen Schmalkiefer hast, ab einem gewissen Grad übernimmt das die Kasse. Aber wenn du jetzt zum Beispiel Schiefstände hast, hat es früher die Kasse gezahlt, die Krankenkasse. Jetzt zahlen sie es nicht mehr, wenn dieser Kick nicht erfüllt ist. Das heißt, und das ist ja das Schlimme dran, dass du halt an der Zahnstellung der Menschen die soziale Stufe erkennen kannst. Verstehst du? Also wenn sich jemand, Alter, eine Zahnspange kostet halt kurz mal ein paar tausend Euro. Das ist jetzt nicht so, dass es mit 100 Euro bezahlt ist. Weißt du, ist die Privatleistung, die du dann selber erbringen musst. Und das finde ich wiederum richtig hart. Also wenn solche Sachen nicht bezahlt werden.
Zahnersatz, Zahnspangen etc. Weißt du, das ist aus meiner Sicht genau grundlegend. Zahnersatz, Zahnspangen, Brillen, also Dinge,
die dir
in Anführungszeichen ein normales teilhabendes Leben in der Gesellschaft ermöglichen. Weil wenn du nichts siehst, ist es richtig scheiße. Und wenn deine Zähne komplett feststehen, ist auch richtig scheiße. Erzeugt ja auch Nachsorgeprobleme. Das heißt, das ist einfach, und dass man dann sagt, ja nee, das bezahlen wir nicht mehr, weil, keine Ahnung, was die Begründung ist. Aber das andere, weil da eine große Lobby existiert, das bezahlen wir.
Bist du privat versichert?
Da bin ich einfach als, Ich bin privat versichert, ja.
Oh, Motherfucker.
Oh, yeah. Ich komme mal rein. Ich komme rein. Yeah. Ich komme bei meiner Versicherung rein. Ich sag so, hier, Globally Baby, gib mir.
Yeah, give it to me,
und dann
baby.
Alles. Aha. Ich habe mir jetzt auch die Kniegelenke durch Gold ersetzen lassen. Ich laufe jetzt komplett auf Gold von meiner Krankenkasse. Es ist nicht ganz so gut. Es quietscht ein bisschen, sieht aber super gut aus. Es schimmert so ein bisschen Gold an meiner Kniescheibe durch.
Aber du hast, das hatten wir auch früher, wenn wir beim Zahnarzt, also als ich beim Zahnarzt gearbeitet habe, wenn ein Privatpatient kam, dann kam der sofort dran. Alle anderen mussten sofort warten. Weißt du, Wartezimmer
beste
ist
Telefonate.
Voll.
Ich rufe beim Arzt an. Es ist wirklich immer, wenn ich einen neuen Arzt habe. Ja, ich bräuchte den MRT hiervon. Das sieht ganz schlecht aus. Da müssen wir im November, müssen wir schauen. Ich bin Privatpatient. Oh, da ist gerade was frei geworden. Sie könnten heute nachmelden. Und denkst so, boah, ist das eine verlogene Scheiße.
Ja. Ja.
Aber natürlich gehe ich dann trotzdem früher hin.
Ja, natürlich gehst du trotzdem früher hin, Alter. Weißt du, das ist ja das Schlimme. Also ich fand das immer richtig schlimm. Weißt du, da ist eine Frau mit ihren zwei Kindern, sitzt da, wartet schon eine halbe Stunde, dann noch ein anderes Kind, wartet auch nochmal hier, keine Ahnung, eine Stunde. Und dann kommt der Privatpatient 20 Minuten zu spät, setzt sich rein und das siehst du gleich an der Karteikarte, steht oben halt Privatpatient und dann kommt der sofort ins Sprechzimmer rein. Sofort.
Ja, weißt du? Das ist der Lifestyle. Ja, Leute, schreibt uns bitte mal darüber, wie ihr das deutsche Krankensystem empfindet. Ob man Globuli zahlen sollte oder nicht. Ob es vielleicht wichtiger wäre, Brillen zu finanzieren. Und schreibt von mir aus auch nochmal zu den sympathischen Leuten, die mich besucht haben in meinen Shows, was ihr darüber denkt, an bub@1live.de. Ich würde mich sehr freuen, eure Meinung zu erfahren, der Ötzer auch.
Warte,
und vielleicht werden
aber
wir nächste Woche dann über die Ergebnisse sprechen. Ja, hast du noch was?
Du machst, ja. Also guck mal, ich muss dir noch ein paar Sachen sagen, ganz kurz. Ich weiß, du hast eilig, aber Berkay hat mir geschrieben, weil wir sagen immer, schreibt uns und dann bearbeiten wir es nicht. Berkay hat mir auf Instagram geschrieben, berkay.054, der so, hey, könntest du Basti fragen, ob er mich auf Instagram entblockieren könnte? Das wollte ich dir auf jeden Fall weiterleiten. Und noch die wichtigste Frage zum Schluss, okay? Hast du nach deiner Show, die so professionell und gut abgelaufen ist, die Leute hysterisch wurden, Standing Ovations, hast du danach noch eine weggehauen?
Ja, die ganze erste Reihe. Aber ich habe vorher gefragt, ob alle Privatpatienten sind. Ja, sie haben gesagt, ja, habe ich gesagt, seid ihr sweet, ihr könnt direkt in meine Garderobe kommen. Und dann zack,
zack. Gleich Privatpatient. Ich weiß. Basti, kannst du,
genau.
Kannst du, ich weiß, du musst los, Alter, aber es ist, also für Bratwurst und Baklava-Anhänger. Ja, ich weiß, jetzt fick dich ins Knie, Alter. Aber die Leute
weißt du,
wünschen sich wieder einen Song.
Ich muss zu 1 live fahren, um Werbung fürs Podcast-Festival zu machen, was sowieso ausverkauft ist.
Ja.
Glaube ich, soweit ich weiß, in Bielefeld 14.09. Um bei unserem Arbeitgeber 1 live Werbung dafür zu machen, da muss ich in 20 Minuten sein, ich habe 40 Minuten Fahrzeit.
Okay, ein Song für die Leute noch. Ein Song.
Okay, ein Song. Warte. okay, den kann ich.
Ja.
In your Yonke.
Okay.
Den hast du, oder?
Ja, den habe ich sofort.
Aber
also,
es kann sein, ja. Nein, okay, dann das war zu einfach.
Das war
dann
zu einfach.
Dann mach noch einen anderen.
Oh, ein Song.
Okay, letztes Mal war es übrigens DNX mit X gonna give it to you, baby. Und die anderen haben es erkannt, du Penner.
Ja, okay. Also ein schöneres Ende kann es sich geben, Leute. Es war Bratwurst und Baklava. Peace.
Wir küssen eure Augen. Tschüss.
Tschüss.
Bratwurst und Baklava. Mit Bastian Bielendorfer und Özcan Kosa. Nur in 1 live.